Mensch, Musiker.
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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von dem Podcast Mensch, Musiker. Wir sitzen hier in der Staatsphilharmonie. Das ist das Landesorchester für das Land Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jochen Keller. Ich bin seit 1995 Trompeter in diesem Haus und Corona-bedingt abgestellt für die Musikvermittlung. Und heute habe ich einen Gast, den Aki Kunz, der ist ganz präsent in der Philharmonie, ist ein Kollege und ein Freund von mir. Aki, du bist echter Berliner. Wann bist du in Berlin auf die Welt gekommen?
Ich bin tatsächlich in Berlin-Neukölln im Krankenhaus auf die Welt gekommen.
Ja.
Bin dann Alexander Kunz genannt worden und bin auch in Berlin aufgewachsen, nicht in Neukölln. Das war in der Zeit, glaube ich, ganz gut, sondern ganz behütet im Außenbezirk, aber direkt an der Mauer in West-Berlin.
Jetzt muss man noch sagen, wann das war ungefähr.
Das war 1965 am 13. September.
Eine Jungfrau.
Eine Jungfrau. Da kenne ich noch jemanden, der auch im September Geburtstag hat. Der sitzt mir gegenüber.
Ja, genau.
Jochen Keller.
wir haben Verwandtschaften, der Aki und ich. Deshalb,
auf jeden Fall.
Deshalb fällt uns das auch so leicht, hier heute zu reden. Und ich freue mich wirklich auf einen schönen Nachmittag mit dir. Viele Fragen, die ich selber an dich habe, die ich noch nicht, in den Phasen, wo ich dich noch nicht kenne, die darf ich jetzt stellen. Aki, in Berlin aufzuwachsen, in der Zeit, War das ein Inselprojekt da an der Mauer?
Das war für alle, die von außen kamen, befremdlich auf jeden Fall. Aber wenn du da geboren bist, dann war das der Normalzustand.
Mhm.
Dann war das, so denkt man als Kind, so ist es normal.
Ja. Also haben die Erwachsenen sich eingesperrt gefühlt? Haben die irgendwie gesagt, ah,
das
war
nie Thema. Das war nie Thema. Es war höchstens es gab die Momente, wo man durch die DDR durchfahren musste oder in die DDR einreisen wollte, sollte oder musste. Und das war immer ein Problem für meinen Vater. Der hat sich immer wahnsinnig darüber aufgeregt, weil man so auseinandergenommen wurde an der Grenze. Mhm. Die Autos wurden auseinandergebaut und man wurde halt verhört, mehr oder weniger. Und das war für Westberliner auch schwieriger als für BRD-Bürger, weil die konnten einfach 24 Stunden ein- und wieder ausreisen über Checkpoint Charlie und wir mussten immer diese Passierscheine stellen.
Okay.
Und das war ziemlich umständlich. Also als kleines Beispiel, man wollte jetzt dann als Student sich an der Staatsoper eine Oper anhören in Ost-Berlin.
Mhm.
Dann ist man ins Rathaus Steglitz, da war die Passierscheinstelle, da saßen so ein paar Fopos. Und dann hast du den Antrag ausgefüllt für den, ich sag jetzt mal, 1. Oktober. Und dann hast du die Einreiseerlaubnis für den 2. Oktober bekommen.
Okay.
Und da war aber nun mal leider nicht die Vorstellung.
Ja.
Und das war mal besser, mal schlechter.
Aber ihr habt trotzdem von West-Berlin aus auch Sachen in Anspruch genommen, die im Osten waren?
Das hat man sich dann immer mehr abgewöhnt, weil es eigentlich nie geklappt hat.
Ah, glaubst du, es war mit Absicht sabotiert so ein bisschen?
Ja, ja, und das wurde auch schlagartig besser, als Franz Josef Strauß die Mega-Kredite an die DDR bewilligt hatte.
Das hat man gemerkt, ja?
Ja, ja. Dann war die Wartezeit auch im Transit, also du bist ja mit dem Auto zum Beispiel rausgefahren, und dann standst du immer so in einer Schlange und dann haben die sich mega Zeit gelassen. Und in dem Moment, wo diese Kredite durchfahren, bist du einfach durchgewunken worden. Das war wirklich sehr lustig.
Ja. Wann hast du dann Berlin verlassen und weshalb?
Also ich war immer in Berlin, bis ich 21 war. Also das ging los, als ich bei der Jungen Deutschen Philharmonie gespielt habe.
Mhm.
Da hat man ja dann woanders geprobt, also in der Nähe von Köln, und hat natürlich Tourneen gemacht, alles Mögliche. Aber ich bin vor allem, habe ich ein Schweineglück gehabt. Ich bin mit Anfang 20, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da? Ja, 21, hatte ich einen Zeitvertrag beim Bayerischen Rundfunk.
Okay.
Und dann war ich erstmal in München 2 Jahre und bin dann immer hin und her gefahren von Berlin aus.
War das ein Kulturschock? Hast du da gemerkt, dass die Münchner, da kommt ein Berliner, ein Preuße, oder hast du das gehört?
Ja, natürlich.
Okay.
Aber das ist ja, wir plaudern ja locker, wir plaudern ja nicht chronologisch. Ich habe immer gesagt, das Besondere an Berlin, und vor allem an West-Berlin, ist ja heute alles wieder anders. Aber an West-Berlin war halt das Besondere, da waren Leute, die anders gedacht haben. Also der Berliner als solches ist eigentlich eher so ein bisschen spießig. Ja, der geht aus selben Bezirk nicht raus. Mhm. Ja, der geht immer in dieselbe Kneipe, trifft sich mit denselben Leuten. Mhm. Aber die Zugezogenen, das waren vor allem Studenten und Leute, die in der relativ spießigen PRD nicht klargekommen sind. Das waren viele Bundeswehrflüchtlinge, mhm. weil in Berlin gab es ja die Wehrpflicht nicht.
Ja.
Und dann gab es in Berlin die Mietpreisbindung, das heißt die Altbauten, das war alles schweinebillig, du konntest super billig wohnen.
Okay.
Du hast immer Stütze gekriegt. Mhm. Und du hattest Zeit, dich kreativ zu verwirklichen. Mhm. Und die klassische Situation, du sitzt meinetwegen in einer Kneipe draußen im Sommer, da so in Kreuzberg irgendwo, und dann läuft ein Mann mit haarigen Beinen und einem Minirock vorbei. Mhm. Dann hat das eigentlich niemanden interessiert.
Okay.
Das wurde gar nicht wahrgenommen. Das ja. war total okay.
Was in München natürlich anders ausgegangen wäre,
oder? Das wäre vielleicht aufgefallen. Ja, ja. Da hätte man sich vielleicht schon einen Kommentar anhören müssen.
Ja,
und in
ja.
Berlin, auch ich war neulich noch mal da, dass, also vor Corona, da haben wir mit Freunden zusammen draußen am Sabiniplatz gesessen und so Weinchen getrunken und uns unterhalten. Und auf einmal, das war abends um 11, rannte, also so joggingmäßig, trainierte jemand in komplett im Batman-Kostüm.
Okay.
Rannte vorbei, also so einen Meter an uns. Und dann sagte einer am Nebentisch, Ela war Batman. Das stimmt, heu gesehen. Fertig.
Und
ne? dann ging es ja. wieder über zur Tagesordnung. Und das ist, also das ist Berlin ja. auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht das Gewachsene. Und das andere Berlin ist halt dieses, wenn man sich mag, ist man unverschämt.
Okay.
Und das habe ich spätestens hier von meiner Frau abgewöhnt gekriegt. Als ich hierher gezogen bin, dann dachten wirklich viele ihrer Freunde oder Leute von hier, was ist denn mit dem? Wieso ist denn der immer so blöd? Ja.
Das musst du mir näher erklären. Unverschämt blöd, weil du dir so viel rausgenommen hast oder weil du getan hast, als würdest du dich schon ewig kennen? Oder?
Na, so der Klassiker, du bist vorm Schwimmbad und triffst deine Nachbarn und sagst, ach, ist bei euch das Wasser abgestellt worden?
Ja.
So.
Ja.
Und dann, es ist immer so Test. Du testest dein Gegenüber, ob er jetzt gerade den Witz versteht.
Ja.
Und das kommt natürlich mehr oder weniger gut an. Mhm. Mhm. Und das ist auch immer eine Herausforderung in unserer Beziehung gewesen.
Ja.
Je nachdem, wie der andere so drauf ist, ob er das erträgt. Und man kann das dann im Laufe der Jahre so ein bisschen sich runterfahren.
Das ist in der Pfalz schon anders. Ich glaube, im Ruhrgebiet hättest du dir,
ja,
ne, da wäre das, oder im Rheinland auch noch, ne?
Ja.
Aber das ist hier in der Pfalz schon ein bisschen anders, ne?
Ja, oder überhaupt so Baden-Württemberg, das sind alle so lieb immer und nett und.
Und rechnen gar nicht mit unverschämten Menschen.
Rechnen nicht mit unverschämten. Ja, dann war ich kürzlich auch in Berlin und da habe ich meinen Sohn besucht, der wohnt da. Und der hatte keinen Dosenöffner. Mhm. Und das war auch dann, wir wollten halt irgendwie so Penne al-Arabiata kochen und haben die Dose nicht aufgekriegt. Und dann haben wir das irgendwie anders gemacht mit
Schraubenzieher. Oder war es doch Ravioli?
Nee.
Nee, okay.
Nee, war schon richtig gekocht.
Ja.
Und am nächsten Morgen bin ich da in so ein, gibt's ja noch in Berlin so richtige Geschäfte, so Haushaltswaren. Mhm. Und da war so eine großbusige Verkäuferin, wahrscheinlich auch die Besitzerin des Ladens. Und dann bin ich da rein, habe gesagt, ja, morgen, ich brauche einen Dosenöffner. Mhm. Und dann hat die sich so über den Tresen gelehnt, so dass ihr Busen so schön hochkam. Und dann hat die gesagt, im übertragenen Sinne. Und okay. Ja, und das sind schon die Momente, wo ich dann voll Heimweh ja. habe, natürlich.
Ja, ne? Und jeder findet seinen Meister, oder? Und
morgens um 9.
Okay.
Freitagmorgen um 9.
Mein lieber ja. Mann, ja. Der Kreislauf muss schon hochgefahren sein.
Willst du noch eine?
Ja, gerne. Ja,
dann. Noch eine war, als ich noch in Berlin gewohnt habe und studiert habe, da habe ich morgens noch Schrippen, sagen wir ja, beim Bäcker geholt. Und da war so eine kleine Schlange, da war so ein richtiger Bäcker mit so einem Korb vorne, wo die Brötchen drin waren. Und dann sagt eine Frau, ich hätte ja einen Pfund Mohn. Und dann sagt die Verkäuferin, ja, Mohn macht aber dumm. Und dann sagt die Frau, die den Mohn kaufen möchte, aber für einen Kuchen reicht's noch. Und das aber in einer Geschwindigkeit.
Ja.
Morgen hätte ich einen Pfund Mohn. Mohn macht aber dumm. Oh, für einen Kuchen reicht's noch. Und das ist Berlin.
Ja.
Und zack.
Okay.
Schnell. Unheimlich schnell.
Ja.
Oder du stehst an der Ampel und wenn die Ampel grün wird, wird die ja in Berlin erst gelb. Ich sehe es, glaube ich, anders.
Ja, also genau.
Es ist rot, dann wird rot-gelb und dann wird grün. Und bevor grün ist, hupt schon einer hinter dir, warum
okay.
du noch nicht losgefahren
okay.
bist. Warte, keine Zeit.
Ah, okay. Immer auf der Spitze.
Schnell. Ja. Und du musst schnell über die Straße, sonst wirst du überfahren.
Okay. Ja, haben deine Eltern sich, waren die voll da in dem Berliner Film mit drin oder wurde das auch kommentiert zu Hause, dass man das auch anders machen könnte?
Meine Mutter ist vielleicht eher Berlinerin als mein Vater.
Mhm.
Die ist auch frech.
Mhm.
Und mein Vater ist vielleicht eher so der verträumtere Typ oder der Philosoph unter uns. Und die haben so den Berliner Slang, weil die beide keine Berliner sind.
Okay.
Also meine Mutter ist in Karlsruhe geboren, mein Vater in Sachsen. Und die sind viel so in den Kriegswirren durch die Gegend geschleudert worden.
Mhm.
Und so richtige Berliner sind eigentlich nur mein Bruder und ich.
Okay.
Und da zur Schule gegangen mit allen
ja.
Herausforderungen, die sich da bieten.
Ja, jetzt waren wir in München. Das war dann schon bestimmt krass, ja, da hinzukommen.
Ich habe in Murnau gewohnt.
Das sagt mir jetzt nichts, aber ich kenne Murnau natürlich vom das, aber
wie ja, da fährst, weil da wohnte mein bester Freund, der dort auch Bassist ist beim Bayerischen Rundfunk und der hatte da eine Riesenwohnung und das war traumhaft. Murnau, das ist so, da haben der Blaue Reiter, Kandinsky, Münter, die haben da gemalt und du blickst auf das Wettersteingebirge, Murnauer Moos direkt vor der Nase und das war eigentlich noch krasser, weil das war nicht München mit diesem Elitären, sondern das war halt richtig Bayern. Was bist denn du?
Mhm.
Also da hast du gar keine Chance überhaupt, dich da in irgendeiner Weise zu integrieren oder mit irgendjemandem außer einkaufen gehen und Pizzeria Alfredo, das war die Anlaufstelle, wo
okay.
man was zu essen gekriegt hat abends.
Ja, und dann hat der Weg dich in die Pfalz geführt oder hattest du noch Zwischenstationen?
Nee, das war schwer. Also in der Zeit, das sagen ja immer alle gerne, aber in der Zeit war die Marktsituation, ich habe 1991 Probespiel gemacht hier, gab es tatsächlich 3 Bassstellen. Also 3 Vakanzen in ganz Deutschland.
Wow.
Und
wie viele Bassisten unterwegs?
Das waren immer so 180 Bewerbungen pro Stelle. Und das war total Glück, überhaupt eine Stelle zu bekommen. Und da habe ich mich halt hier beworben und das gekriegt, zum Glück.
Hast du nochmal Ambitionen gehabt, hier nochmal wegzukommen? Wenn man so aus so großen Metropolen kommt, dann könnte einem das ja ein bisschen eng werden hier manchmal. Also ich meine, ich komme vom Land in Köln, da ist alles groß, ja. Wenn man, aber
also die Ambitionen wegzukommen waren nie darin begründet, dass mir die Leute hier nicht gefallen. Sondern da gibt es ja vielleicht auch Ähnlichkeiten, weil die Pfälzer, die sind anders, aber die sind ja auch cool. Also wenn du auf so eine Pfälzer Hütte kommst und willst dich alleine an den Tisch setzen, das geht ja fast gar nicht. Sondern die Leute sagen, oh komm, hock dich nah. Und dann musst du dich eigentlich immer dazusetzen und dann hast du gleich eine Wurst auf dem Teller. Und dann geht's los und dann quatscht, kommt man ins Gespräch. Das war nicht, sondern das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man eine Stelle bekommt und das sind jetzt nicht die Berliner Philharmoniker, dass man dann noch versucht, sich in irgendeiner Form zu verbessern oder denkt, man muss jetzt zum Bamberger Symphonikern oder zum NDR und dann probiert man das und es ist auch gut, dass man das probiert, dass man auslotet, was ist denn drin? Weil es sind ja auch andere Gehaltsklassen und einfach vom. Aber ich habe mich eigentlich immer total wohl gefühlt hier.
Deine Familie hast du hier auch aufgebaut, ne?
Ja, das ist, also meine Frau, die kommt ja aus dem Neckartal, das ist bei Heidelberg. Und die ist ja Schauspielerin und Sängerin und die stand auf einmal vor der Tür und dann ist sie geblieben, so war das.
Ja, aber per Zufall hat sie Prospekte gebracht?
Nö, die hatte einen Auftritt mit einer gemeinsamen Freundin von uns, die ich eigentlich gerade erst kennengelernt hatte, die Pianistin. Und die hatten da einen Auftritt und dein Vorgänger, Till Weser, und ich, wir haben zusammen gekocht und hatten zu viel gekocht. Und dann habe ich die Corinna angerufen, die Pianistin.
Ah, ja,
sag mal, willst du nicht noch vorbeikommen? Wir haben so viel Essen und wäre doch nett. Und dann hat sie meine Frau mitgebracht, die Ilona. Und dann Ist gleich geblieben.
Ist gar nicht mehr.
Nö, eigentlich nicht. Das war eigentlich perfekt so.
Okay. Und dann kam auch schon bald dein Sohn auf die Welt,
oder? Ja, ja, ja. Der musste gleich hergestellt werden, zur Sicherheit.
Mit völliger Absicht und völligem Bewusstsein. Völliger Absicht.
Das ist jetzt zu privat.
Ja, Jochen. Hier kommst du nicht weg.
Das Liebe ist ja auf das den ersten Blick.
Ja, und dann.
Wir haben uns danach erst richtig kennengelernt. Mhm.
Ja, irre. Irre, dass viele Wege führen nach Rom und ihr seid jetzt
30 Jahre.
Jochen. 30 Jahre, ja. Mhm. Guck mal, das muss nicht immer das Schlechteste sein, die spontane Bauchentscheidung. Aki, welcher Beruf wäre für dich noch in Frage gekommen, wenn es jetzt nicht der Musiker, gab's Ambitionen als junger Mann, vielleicht was anderes zu machen?
Also Kinder mochte ich immer gerne. Mhm. Und tatsächlich bin ich gar nicht so uninteressiert so an Medizin. Mhm. Und als Kind wollte ich immer Kinderarzt werden. Mhm. Und dann kam in der Schule ja irgendwann das mit Physik und Biologie und Chemie und sowas. Und dann
relativiert sich das auch
schnell klar, dass man das irgendwie drauf haben muss. Mhm. Und außerdem habe ich dann irgendwann Bass gesehen, aber Schauspiel auch. Mhm. Okay. Also das ist wahrscheinlich, wenn nicht Musiker, dann Schauspieler. Mhm. Aber so medizinisches Interesse habe ich nach wie vor.
Und aber das wird dann nicht Schulmedizin sein, oder? Oder ist das wirklich so, dass dich das von der Konstruktion interessiert? Ist das so analytisch?
So allumfassend. Mhm. Also schon Richtung Kinderarzt, weil die Kinderärzte haben ja am meisten drauf. Ne? Die müssen ja Diagnosen stellen, ohne sich richtig
mit denen zu unterhalten,
unterhalten zu können unbedingt oder die Beschwerden genau analysieren zu können. Da musst du ja schon immer den ganzen Menschen sehen oder das ganze Kind, ne? Was drumherum ist. Und
aber da ist so ein bisschen das Helfen ist schon drin in dir, ne?
Kann sein. Kann sein.
Also ich glaube schon, ja.
Das ist nicht nur das Helfen.
Aber die Fürsorge auch, ne?
Ja. Also ein Kollege von mir, der sagt ja immer, ich bin Rosa Luxemburg. Ne? Das war wirklich schon seit frühester Kindheit, wenn irgendwo Ungerechtigkeiten passieren. Mhm. Da gehe ich ab.
Das und ist ganz schlimm. Genau, und du hast dann auch richtig Traute, ne? Das ist dir dann auch relativ egal, wer vor dir steht. Ne?
Ja.
Wenn diese Ungerechtigkeit, ich habe es öfter hier schon bei Personalversammlungen oder bei Orchesterversammlungen oder wenn irgendwas ist, dann nimmst du kein Blatt vor den Mund. Ne? Und das ist dir dann auch egal, ob der nebenan das jetzt gerade doof findet oder sowas.
Ist mir nicht egal, aber man kann sich ja entschuldigen hinterher.
Okay.
Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Man kann sich auch mal daneben benehmen, aber man muss sich entschuldigen hinterher, wenn man denkt, oh, da habe ich jetzt echt ein bisschen, ich habe den verletzt. Mhm. Ich habe in der Sache recht, aber ich habe da vielleicht auch einen Fehler gemacht. Und
wenn du nochmal auf die Welt kämst, was würdest du dann zu erledigen haben? Wenn jetzt, jetzt sagst du hier, ich habe das Leben, wenn wir jetzt davon ausgehen könnten, wollten, möchten, dass es eine zweite Chance gibt. Würdest du das nochmal genauso machen oder würdest du...
Was mich persönlich betrifft?
Was ist der große Auftrag? Jetzt komm mal ganz...
Der große Auftrag als Mensch oder als Musiker, wie meinst du?
Als Mensch.
Ich denke, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, was Gutes zu tun. Mhm. Und vielleicht ist es das, was jeder anstreben könnte, nicht sollte, darf.
Ja.
Irgendwie gute Ursachen zu setzen. Ob das jetzt als Musiker ist oder als Arzt oder als Lehrer oder als Naturwissenschaftler, ist eigentlich egal.
Und da bist du ja dann.
Das war vielleicht so ein Wendepunkt in meinem Musikerleben. Mhm. Ich habe es mit der Ilona, also mit meiner Frau auch schon öfter davon, da ging es eigentlich ähnlich, dass du lernst so ein Instrument, findest das toll, fängst an in einem super Orchester zu spielen, denkst dir, boah, ist das alles super, ja, und ich bin ja auch so super. Mhm. Aber unterm Strich geht's gar nicht so darum, sondern es geht eigentlich darum, du machst es, und du kriegst eine Reaktion von den Menschen. Und wenn da eine positive Reaktion zurückkommt, dann weißt du schon, das ist das Richtige, was ich tue. Mhm. Also ein Beispiel, wir haben ja unsere Silvesterkonzerte.
Ja.
Und am Anfang dachte ich immer, oh, jetzt 16 so Silvesterkonzerte ist nicht meins, vom Programm und dann so eine schlüpfrige Moderation, die vom Humor
aus Karlau,
her auch aus nicht unbedingt so meins ist.
Ja.
Und dann kommt am Ende der Radetzky-Marsch und du siehst die Leute, auch irgendwie ältere Leute natürlich mit Omas mit ihren lila Haaren, die mit roten Bäckchen, weil sie in der Pause ihren Sekt getrunken haben, begeistert noch mitklatschen. Und dann denkst du so hinterher, yo,
ja,
ich hab's Richtige getan.
Ja, ja. Ja, man muss nicht immer da, genau, an sich denken und von sich aus denken. Wir sind ja auch Dienstleister und das ist ja auch okay.
Aber auch das kann mega Spaß machen.
Ja.
Das kann mega Spaß machen, wenn da irgendwas entsteht zwischen Publikum und Musiker.
Mhm.
Das ist natürlich jetzt, was im Moment zu Corona-Zeiten dieses Element fehlt. Ja, wir können natürlich streamen und diese Konzerte irgendwie stattfinden lassen. Und dann ist natürlich toll, wenn man Zuschriften bekommt oder positive Resonanz.
Ja.
Aber dieser Moment, den zu spüren, die gute Ursache, ja, unmittelbar, da sind wir natürlich ganz weit vorne sonst. Ne?
Ja, ja. Ja, wir sind direkt dabei, wenn die Funken überspringen.
Ja,
ne?
Ja, ja. Und das ist beim Bayerischen Rundfunk, beim NDR nicht anders als bei uns.
Mhm.
Und das ist, von daher ist das schon, wenn ich auf die Welt kommen würde, war ja deine Frage,
genau,
was würde ich genauso oder anders machen? Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nie wieder Musiker werden oder sowas. Ich würde mir auch was suchen, wo ich was Positives bewirken kann in irgendeiner Form. Ich würde vielleicht vorher schon aufhören, Fleisch zu essen.
Okay, hast du aufgehört, Fleisch zu essen?
Ich versuch's. Also wenn du mich jetzt einlädst, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Moment ist, und würdest was Leckeres kochen und da wäre Fleisch drin, würde ich das essen.
Ja? Okay.
Aber ich kauf's nicht mehr und koch's nicht mehr.
Mhm. Weil das
Wir tun die Tiere so leid.
Ja. Ja.
Ist nicht unbedingt jetzt
ja.
Ist aber auch es ist politisch, auf jeden Fall, aber es ist so irgendwie, da hätte ich schon vorher ruhig mal mit anfangen können.
Mhm. Wo glaubst du, geht die Reise Kulturorchester hin? Wir sind jetzt Mitte 50, wir beide, wir sind ja fast gleich alt. Wir hätten noch eine Zeit lang bis zur Rente. Und glaubst du, wenn wir in Rente gehen, wie verlassen wir diese Kulturszene? Hast du da eine Idee?
Das ist nicht so leicht zu sagen. Also noch vor ein paar Jahren wäre ich vielleicht pessimistischer gewesen, hätte gesagt, okay, es wird viele Fusionen geben, was weiß ich, Mainz-Wiesbaden, Mannheim-Ludwigshafen, alles nur so Beispiele.
Ja.
Also dann natürlich im Ruhrgebiet, wo so viele Orchester auch direkt nebeneinander sind. Um die Qualität zu halten, wird da ausgedünnt und dann wird da Geld reingesteckt und dann wird man so Leuchttürme in irgendeiner Form erhalten, dass man wie so ein Museum das weiter am Leben erhält. Aber ich denke, da hat sich viel getan, auch dank dir zum Beispiel, also durch Menschen, wie du jemand bist, die sich Gedanken machen und neue Ideen haben und dass man das alles anders und breiter aufstellt. Ich glaube auch dass auch diese ganze Corona-Krise, dass da jetzt Dinge entstehen in allen Lebensbereichen, die Neues bringen. Ja, also eine Idee wäre jetzt, man hat ganz normal sein Konzert, wo die Leute hinkommen und man lässt aber bei jedem Konzert in irgendeiner Form die Kamera mitlaufen und kann dann das Menschen bieten, die nicht kommen konnten.
Mhm.
Angenommen, du hast jetzt eine Oma zu Hause, die nicht mehr gehen kann, die kannst du nur umständlich da ins Konzert schleppen, dann kannst du ja sagen, Oma, dein Enkel kommt vorbei und drückt dir auf den Knopf und dann kriegst du deinen Mega-Kopfhörer auf und bist auch in dem Konzert. Und morgen komme ich zum Frühstück vorbei und wir unterhalten uns darüber, wie dir das gefallen hat. Also das bietet ja Chancen, auch Menschen zu erreichen, die nicht kommen können.
Ja, wir als Staatsphilharmonie haben ja sowieso hier einen größeren Auftrag, das Land zu betonen.
Ja.
Und sind natürlich viele Wege weit. Ja, wir sind hier in Landesträgerschaft und da sind viele, die wir gerne erreichen würden, aber nicht können. Mhm. Ja, das ist eine spannende Sache, wie das wie sich das entwickelt und was aus so Krisenzeiten, wo ja meistens viele Sachen neu geboren werden, was wir davon mitnehmen können. Ja, mhm. wenn jetzt die Impfung und die Herdenimmunität durch sind, glaube ich auch nicht, dass wir genau wieder so weitermachen, wie wir aufgehört haben.
Ja. Glaube ich auch nicht.
Und das fände ich auch total schade. Ja, weil so ein Orchester, wir haben ja hier den Mensch-Musiker-Podcast, es sind so viele interessante Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist unser Ursprung, dass wir zusammensitzen und uns unterhalten und uns Geschichten erzählen. Ja, und das passiert, ne? Das passiert zu wenig. Ich
habe das gleiche Buch gelesen.
Genau, da kommen wir gleich drauf. Ja, das war ja eine Buchempfehlung von dir, genau. Kommen wir gleich drauf. Also das ist schon so, dass diese ursprünglichen Sachen ja natürlich viel länger eintrainiert sind, als in so ein Handy zu gucken.
Ja.
Ja, ja. Und das ist jetzt das Pendel in die eine Richtung, in die digitale Richtung, aber das soll ja nur ein Medium sein. Und ich glaube, dass das auch viel mehr irgendwann als Medium erkannt wird, um diese Geschichten zu erzählen, um zusammenzurücken.
Ich hoffe, das ist natürlich auch eine Riesengefahr, dass die Algorithmen sich verselbstständigen und dass man das, die Geister, die ich rief, nicht mehr los wird.
Ja.
Das ist natürlich klar, aber das ist ja ein Riesenthema.
Ja. Hier bumst's ab und zu. Das sind wirklich, wir sind hier mitten in Ludwigshafen und da kommen natürlich Kinder vorbei und klopfen an die Scheiben und alles. Deshalb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann das schon mal hier kleine Geräusche geben. Aber ich finde das cool, dass wir hier.
Die sind so ganz vergnügt da draußen.
Ja, das ist.
Auf jeden Fall.
Ja. Die freuen sich. Es geht schon in die Richtung, natürlich die Frage, das Buch wurde ja schon erwähnt. Es gibt einen Autor, der dich sehr beschäftigt und den du sehr magst. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was davon.
Ja, meine Buchempfehlung ist.
Jetzt kommt die Buchempfehlung.
Das ist
Yuval. Da könntest du eigentlich einen Ranitzky nachmachen.
Das kann ich nicht.
Nee,
kann
kannst du nicht.
So kann viele nachmachen, aber der ist echt
das
schwer.
Das ist ja.
Ja, das ist eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari und das ist ein ganz tolles Buch, das sollte jeder mal gelesen haben. Das ist, da geht's halt um die Entstehung der Menschheit oder des Homo sapiens und was den unterscheidet und was Jochen gerade sagte, das sind die Geschichten, die man erzählt und dass das menschliche Zusammensein ja sehr davon lebt, dass man Geschichten zu erzählen hat. Und da fühle ich mich sehr aufgehoben und viele Gedankengänge sind natürlich super und hochinteressant und machen auch Mut,
ja.
In jedem Fall.
Also das entspannt dich eher, das Buch und
ja.
Okay.
Mich hat das nicht, also ich habe jetzt keine Zukunftsängste entwickelt oder Panik oder.
Weil da kommen ja schon Ecken vor, wo man sagt, okay, wenn die digitale Herrschaft uns übernommen hat oder wenn wir das abgegeben haben.
Das ist dann schon mehr das zweite Buch, ne? Homo sapiens.
Ja, da könnte es schon Homo blöd Deus. Werden, ne?
Ja, aber man muss halt aufpassen. Man muss aufpassen und wach bleiben und ich denke, dass diese Digitalisierung, das ist ja da eben auch Thema, das kann man benutzen oder verteufeln oder, aber ein anderer Kollege von uns, der hat ja mal gesagt, weißt du, Aki, das ist, die Welt wird nicht besser oder schlechter, die wird nur anders.
Genau, ja.
Und zu sagen, ja, früher war alles besser oder hoffentlich wird es irgendwann mal viel besser, man muss immer den Moment sehen und gucken und versuchen, die Dinge zu benutzen und ja, damit umzugehen.
Was liest du noch im Augenblick?
Im Moment bin ich schlecht. Im Moment bin ich schlecht. Echt, ich lese ganz viele Zeitungen im Moment. Ich habe ganz viele verschiedene Zeitungen abonniert, die ich jetzt nicht nenne. Aber es ist mir immer so ein umfassenderes Bild.
Und aber die Bild Spaß. Ist auch dann immer
nee, die ist komischerweise nicht Bild. Dabei.
Ja, die ist nicht dabei, okay.
Und sowas zum Beispiel. Und ich habe viel Podcasts gehört. Und da ist das Lesen wieder so ein bisschen zu kurz gekommen, wobei das ja so mit den Ohren lesen ist, so ein bisschen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch sehr viele Bücher höre und nicht lese.
Ja? Echt?
Ja, ich mag das total, aber das kommt aus meiner Geschichte, weil ich schon immer relativ lesefaul war. Ja, meine Das haben meine Eltern versucht, mir ein bisschen nahezulegen, aber ich habe dann mir Bücher ausgesucht, wo viele Bilder drin waren. Und dann, ja, also kennst du zum Beispiel die Mackie-Bücher?
Ja.
Ja, die habe ich geliebt. Da war auf der linken Seite ein Riesentext und ich glaube, ich habe keinen einzigen von denen.
Die gab's bei Salamander, ne?
Nee, das war Lurchi.
Ah, Lurchi.
Das war dieser, Mackie war Hör zu.
Ah, stimmt.
Ne? Stimmt. Mackie im Schlaraffenland und das gab abends nichts Schöneres, als im Bett zu liegen, wenn man vielleicht noch ein bisschen Hunger hatte und dann dieses Buch durchzugucken. Aber Lurchi habe ich auch geliebt. Die habe ich sogar aus dem Brand gerettet, als bei uns alles verqualmt war zu Hause. Das waren die einzigen Bücher, die wirklich mit mussten, obwohl sie gestunken haben.
Die hatten auch so Plastikfiguren, die hat man manchmal geschenkt bekommen.
Ja, die stehen bei mir im Büro, ja. Ja.
Also echt?
Ja, die habe ich noch da. Wir kommen gerade zu einem Überraschungsgegenstand, genau. Das ist ja auch eine Tradition in unserem Podcast.
Da habe ich mich schon drauf gefreut. Ich habe überlegt, was könnte das sein?
Was könnte es sein? Es ist dieser hier.
Was ist meine Brille? Das muss ich mir genau angucken.
Ja, okay.
Wo ist die? Auf dem Kopf.
Ah, da ist eine. Der Lars hat noch eine.
Ich nehme mal Lars Brille.
Genau. Die ist natürlich desinfiziert.
Das ist ein Oldtimer. Das ist ein Mini Cooper.
Ja.
Der ist rot.
Was fällt dir zum Mini Cooper ein?
Bei Mini Cooper, ich muss tatsächlich sagen, fällt mir als erstes Jochen Keller ein. Und dann fällt mir ein, ich hatte mal einen Studienkollegen.
Darauf wollte ich hinaus. Das hatte ich vor langer Zeit mal gehört, die Geschichte. Konnte ich mich dran erinnern, ja.
Der hat, ich hatte so einen alten Passat-Kombi und da hat er gesagt, ey, okay, ich muss mal nach Italien fahren. Ich muss da zwei Bässe hinbringen, so. Und können wir mal kurz die Autos tauschen? Und dann hatte ich gesagt, ja, können wir machen. Und dann habe ich seinen Mini bekommen. Und der hat irgendwie 10 Liter Öl auf 1000 Kilometer verbraucht, hatte einen enormen Wendekreis, der hat mich echt beeindruckt. Und dann habe ich den Sitz ausgebaut, den Beifahrersitz, um da den Bass überhaupt reinzukriegen. Und der Freund von mir, der war, glaube ich, also er rief dann immer mal an von der Telefonzelle in Napoli, ah, das braucht noch länger, ich weiß noch nicht so richtig, wann ich zurückkomme. Und er, glaube, er war 3 Monate weg, kam dann zurück mit dem Passat und hatte den komplett mit Marmorplatten vollgeladen und der Passat war hinterher einfach ein Totalschaden eigentlich. Und den Mini wollte ich aber auch nicht behalten, weil der hatte im Grunde auch einen Getriebeschaden.
Ja.
Aber das fällt mir beim Mini.
Aber
tolles Auto.
Aber der Bass hat reingepasst, oder?
Das ist ja, du musst aber den Beifahrersitz ausbauen. Ist aber nicht schwer.
Ja.
Musst du die Schraube andersrum drehen, wie du weißt.
Ja, genau. Ja, die Geschichte fand ich super, deshalb musste ich sie den mitbringen.
Habe ich dir die mal erzählt?
Ja, schön, ja, vergessen. Ja. Aki, das hört sich alles ganz entspannt an.
Gute Brille.
Was stresst dich richtig? Oder kann man dich richtig stressen?
Ja, wenn zu viel auf einmal ist. Mhm. Wenn zu viele Menschen gleichzeitig was von mir wollen, weil das kann ich eigentlich leisten und werde dann aber auf einmal dann kommt der grüne Punkt, dann kommt's Pfeifen irgendwie so, nicht, oh, jetzt stopp, jetzt geht's nicht mehr.
Und wie gehst du dann damit um? Setzt du dich auf ein Kissen oder fängst dann zu rennen oder?
Ich gehe rennen. Mhm. In dem Moment ist natürlich schwierig, aber ja, das war da, also es gab wahrscheinlich, was würde ich anders machen, wenn ich nochmal zur Welt kommen würde? Mhm. Ich würde rechtzeitig mich darum bemühen, Abstand zu bestimmten Dingen zu bekommen und mich nicht voll zu ballern mit Aufgaben. Ich war immer Orchestervorstand eine Zeit lang, das war leider keine gute Zeit. Da waren ja so Überlegungen im Raum, das Orchester zu fusionieren. Das war diese Strukturreform und ich hatte halt 2 kleine Kinder und war da jeden Tag im Ministerium und da war es einfach dann mit dem Tagesgeschäft, was du dann auch noch bewältigen musst als Orchestervorstand, von es zieht, das Licht ist schlecht und der Dirigent ist böse.
Ja. Ging es richtig um die Existenz da, ne?
Ja.
Das war, ich glaube, die haben euch aus dem Urlaub fast geholt mit so einem Notruf, ne?
Nee, wir haben es aus der Zeitung erfahren, tatsächlich.
Ja, das ist ja ein Hammer, ne? Das haben wir. Wir haben nur mitgekriegt, kurz nach dem Urlaub, oder, ja, ne? Das war so
getimed. Da wurde es dann ernst, genau.
Ja.
Da sind wir, ja, da haben wir uns alle zusammengesetzt, die drei Orchester mit Gewerkschaft und allem, die haben, die Idee, die dahinter stand, die war ja vielleicht gar nicht so verkehrt, aber die haben auf die falschen Leute gehört, sich schlecht beraten lassen und anstatt vorher mit uns zu sprechen.
Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja auch ein Hammer. Man wird als Orchestervorstand, vielleicht müssen wir es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, so ein Orchestervorstand ist ja eigentlich sowas wie ein Klassensprecher. Ja,
ne? Würde ich auch sagen.
So, ja. So eine Massenklassensprecherwahl.
Ein Ehrenamt.
Ihr wart drei Stück, mhm. Ja, und dann müssen die auf einmal Rechtsfragen erörtern und da auch mit Minister und Ministerien und weiß der Kuckuck was Rede, Antwort stehen und sich verteidigen und Konzepte vorschlagen.
Ja.
Das ist ein Hammer eigentlich, oder?
Ja, das ist, da wirst du dann reingeworfen und du wirst eigentlich allen nur, wirst alles nur retten, was zu retten ist. Und ja, deine Familie muss das dann auch mittragen.
Ja.
Das war schon blöd. Also das war auch zu früh. Also für mich auf jeden Fall. Mhm. Die anderen beiden waren einen Tick älter.
Ja. Lass uns kurz durch deine Wohnung laufen. Das ist auch eine Tradition. Wenn ich reinkomme, Schuhe an, Schuhe aus.
Bei uns Schuhe aus, Jochen, bitte.
Echt?
Ja.
Ja, also ich muss ja gestehen, ich bin ein immer Schuhträger. Bei uns durftest du sie anlassen.
Ja.
Und ich bin nicht im Besitz irgendwelcher Hausschuhe. Ja. Ich habe noch nicht mal dicke Socken, doch von meiner Schwiegermutter, aber die ziehe ich nicht an, aber das darfst du nicht hören. Ihr bitte, keiner verrät das meiner Schwiegermutter. Das ist die schönen selbstgestrickten Socken, aber sie sind wirklich schön.
Ich laufe immer barfuß, Jochen. Ich laufe immer barfuß, aber für dich, wenn du zu Besuch kommst, weil ich habe einfach keinen Bock zu putzen. Und dann tritt einer vorher noch in die Hundescheiße und läuft dann da durch. Und da steht so ein Korb, da sind ganz viele so Hausschuhe und Socken drin, dann kannst du die, kannst auch mit deinen Schuhen in so ganz große Hausschuhe
reingehen. Dann würde ich das, glaube ich, machen.
Die kannst du
dann
machen.
Man kommt in den Flur, da stehen dann die ganzen Schuhe rum. Müsstest du ein bisschen aufräumen, wenn ich vorher komme?
Nee.
Also ich meine, bei mir nicht, aber.
nee, mache ich nie.
Machst du nie?
Ilona macht das schon eher.
Ja.
Ich mache das eigentlich nicht.
Aber es ist bei euch jetzt nicht.
Ist genial bei uns.
Ja?
Ja, ja.
Aber ein bisschen künstlerisch auch schon, ne?
Also, und der Nachbarsjunge, als der so 7 war, der hat dann mal gesagt, oh, bei euch ist es aber schön, ich mag dieses studentische Flair.
Okay, gut, dann.
Also könntest du sagen, ist es vollgestopft mit Sperrmüll oder studentisches Flair, das kannst du dir aussuchen.
Das wäre jetzt die nächste
oder
Frage gewesen, eher Ikea oder Rolf Benz?
Weder noch, würde ich sagen.
Okay. Also ist das studentische Flair geblieben?
Ich würde eher sagen Trödelladen und geerbt und irgendwie miteinander kombiniert, dass es ganz gemütlich ist.
Mhm. Gibt es Pflanzen bei euch im Haus?
Ja.
Wie geht's denen?
Der einen geht es ganz gut. Die haben wir gekauft tatsächlich vor 30 Jahren. Da war die so 5 Zentimeter groß und das ist so eine Palme.
Ah, okay.
Und die steht eigentlich im Treppenhaus, da hat sie genug Licht und die braucht auch wenig Pflege.
Okay.
Und die wird immer an Weihnachten zur Weihnachtspalme umdekoriert. Dazu muss man die Treppe runtertragen, dann steht die in diesem Wohnzimmer, sag ich mal. Mhm. Das war mal eine Kneipe. Das ist ein Riesenraum. Da steht die und dann wird die so dekoriert mit Lichterketten. Und
also
Pippi Langstrumpf hängt da dran übrigens auch.
Pippi Langstrumpf.
Mhm.
Und
immer
an
Weihnachten.
Hat einen Grund, ja dann durchzuhalten, wenn ihr das so gut gefällt. Okay.
Sie wird geliebt.
Sie wird geliebt. Also das ist die Hauptsache. Gibt es einen Fernseher bei euch im Haus?
Ja, seit ein paar Jahren.
Aber noch nicht so lange, ne?
Das ist jetzt sogar einer, der funktioniert. Wir hatten vorher so einen, der war tiefer, als er breit war.
Okay.
Mit so einer Röhre.
Mhm.
Und auf einmal ging der nicht mehr. Oh. Da wurde das auf terrestrisches Fernsehen, glaube ich, umgestellt. Fernbedienung hatte der auch nicht.
Okay.
Und da haben wir versucht, immer mal Tatort zu gucken, weil Tatort war immer so ein wichtiger Termin. Aber so seit 5 Jahren haben wir einen richtigen Fernseher.
Okay.
Von Aldi, glaube ich.
Okay. Und Tatort noch immer?
Tatort ist schon ein Klassiker bei uns.
Okay. Muss ich ja sagen, hab ich vor ein paar Jahren abgelehnt.
Ja, es gibt trotzdem, Polizeiruf ist auch gut.
Okay.
Fast besser noch, finde ich.
Aber auch nicht jeder. Ja, ich finde es sehr komisch, wenn man sich so am Sonntagabend, wenn man in die Woche startet, so einen astreinen Mord anguckt und dann das mit ins Bett, ist schon ein bisschen komisch, ne?
Ja.
Also wenn man die Unterhaltungsindustrie anguckt, ist schon seltsam, was einen da unterhalten soll.
Eigentlich gibt's ja nur noch Krimis, oder?
Ja, und auf der anderen Seite wieder total harmlose Buchstabenquiz Sendungen.
Ja, das kann ich ja nicht.
Das kannst du nicht, ne? Ja. Oder Günther Jauch, der mit so einem...
Kann ich auch nicht.
Kannst du auch nicht. Okay.
Wie der aussieht.
Okay.
Wohnung, genau.
Weiter. Was hängt an der Wand? Kunst oder Familienbilder?
Beides.
Beides. Deine Eltern hängen da?
Nee.
Okay.
Die habe ich ja im Kopf.
Die
rufe ich
ja
mal an.
Ja, die rufst du mal an. Wer hängt da?
Also im Wohnzimmer hängt ein großes Bild. Das ist ein falscher Chagall. Den habe ich zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen. Den haben meine Kinder und meine Frau mir gemalt.
Okay.
Da sind aber noch so ein paar extra Sachen drauf.
Okay, das klingt interessant.
Vor der Kaffeemaschine morgens, der erste Gang zur Kaffeemaschine, hängen Oliver Hardy und Stan Laurel, also Dick und Doof, gucken mich an. Das ist auch wichtig, in groß natürlich.
Was wollen die dir sagen?
Die wollen sagen... Guten Morgen, sagen.
Okay, ist alles nicht so schlimm, oder? Ja.
Die sagen, der Sinn des Lebens ist, dass man drüber lacht.
Ja, okay. Ja. Okay.
Dann gehst du. Das ist so ein. Das Haus ist eigentlich mehr so ein Turm. Also unten war der Kneipenraum und dann sind da drüber so die Zimmer und dann gehst also die alte Treppe hoch. Die knarzt auch sehr. Mhm. Die ist aus Holz. Sieht man auch das Holz. Und dann hängen da so verschiedene Gemälde, die mir besonders gut gefallen haben, von den Kindern. Und dann kommt links gleich meine Frau mit Elsbeth zusammen als Hänsel und Gretel. Aber ich glaube, Ilona ist mehr die Hexe mit so fauligen Zähnen.
Ganz okay. Gut.
Da kriege ich auch mal gute Laune. Dann hängen Fotos, die ich gemacht habe. Zum Teil auch da.
Da seid ihr drauf im Urlaub,
nee,
oder?
Nee, das eine ist eine französische Tür. So eine abgeschnittene Werbung.
Okay.
Ja, schwer zu beschreiben.
Ja.
Dann in meinem Zimmer stehen viele Bilder. Mhm. Also weil ich mich nicht entscheiden kann, wo ich sie hinhängen soll. Oder weil sie zu groß sind. Eins ist sehr groß, da ist der Sohn meines Kollegen drauf, der Luis. Der hat eine blaue Zunge. Das mag ich sehr, weil der gerade so ein Lolli gegessen hat. Das ist auch toll. So Sachen.
Cool.
Weiß nicht.
Gibt's außer den Holzwürmern, die vielleicht in der Treppe wohnen, noch Tiere bei euch im Haus?
Eine Katze. Eine leider noch. Der Kater ist gestorben.
Ja.
Das war der älteste Kater von Freiensheim.
Und der älteste
Kater? Ja, der Tierarzt hat
verbrieft.
Der Tierarzt sagt, das ist der älteste Kater, den er kennt in Freiensheim. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er nie bei ihm war.
Okay. Hat er selber gesagt.
Ja.
Das ist ein Grund, den Mann weiter zu empfehlen, finde ich.
Auf jeden Fall. Der war nur einmal da, als er kastriert wurde. Und dann hat er auch entschieden, da nicht mehr hinzugehen.
Das schlaues Tier.
Kann man verstehen. Ja,
schlaues Tier. Gibt es einen Schaukelstuhl bei dir?
Nein.
Schaukelstuhlgegner.
Gar nicht.
Oder hat sich nicht in der Erbmasse...
Hat sich nicht ergeben.
Okay.
Hat sich in der Erbmasse nicht gefunden. Eigentlich gar nicht schlecht, so ein Schaukelstuhl.
Okay. An der Wand, kommen wir nochmal zurück, ein Kreuz oder steht da ein Buddha?
Weder noch, aber sowas ähnliches wie ein Buddha gibt's da. Also meine Frau ist Buddhistin, aber ich bin mehr so Hobby-Buddhist.
Hobby-Buddhist. Das ist super.
Weiß ich nicht.
Ja. Also. Ja, es ist vollkommen nachvollziehbar. Ja, Hobby-Buddhist. Kann ich nachvollziehen. Hat was, ne? Zum Frühstück, was gibt's da? Englisch oder französisches Frühstück?
Müsli meistens.
Müsli. Also bist schon auch so ein bisschen gesundheitlich da interessiert und orientiert? Oder ist das Essen reine Instinktsache bei dir?
Nee, ich koche total gerne.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber das hat sich so ein bisschen verändert, die Dinge, die ich koche. Also ich probiere mehr aus und mir ist ganz wichtig, was da drin ist.
Ah, okay.
Und ich mache ja, wie gesagt, total viel Sport.
Ja.
Und wenn jetzt kein Fleisch ist, dann musst du schon gucken, wo kriegst du das Eiweiß her. Und in so einem Müsli zum Beispiel ist viel Eiweiß.
Okay. Ja, ich bin ja auch...
viel Früchte, viel
ich Eiweiß? Ich habe auch dem Fleisch abgeschworen, schon seit 10 Jahren, aber ich bin ein vegetarischer Junkfood-Fresser.
Okay.
Also ich esse dann die Pommes-Currywurst ohne Currywurst.
Ohne Currywurst, aber Pommes ist...
Pommes
ja, Pommes extra ist noch. Ja nicht schlecht. Aber wenn jetzt die Pommes so... Also wenn du würdest jetzt auch so gebackene Kartoffeln im Ofen mit Rosmarin und so, ist da auch cool.
Kriege ich auch runter. Kriege ich wunderbar runter. Also und... Du probierst aus mit dem Kochen. Ist das Fantasie oder guckst du, lässt dich inspirieren durch Kochbücher?
Beides. Mhm. Aber ich würde sagen 80% Fantasie.
Und gelingt das?
Ja.
Okay. Also du hast dankbares Publikum dafür.
Ja, total süß. Ilona hat heute gesagt, gestern hat sie gesagt, eigentlich ist sie nie so gut wie zu Hause.
Gut, ne? Das Wahnsinn, kann man als Papa, Mama nicht besser machen. Gut. Mobilität, Tesla oder Mercedes?
Weder noch. Okay, also, wenn der Mercedes über 20 Jahre alt ist, ja, dann würde ich den nehmen.
Okay. Aber musst schon einen Cut haben dann auch. Bist du auch,
ja, hat er wahrscheinlich.
Bist du auch umweltbewusst ein bisschen in diese Richtung?
Ich meine, das Umweltfreundlichste, was du machen kannst, ist ein altes Auto fahren. Mhm. Sagt mein Autoschrauber.
Ja, genau. Vom Energieaufwand,
aber das ist auch so, die stehen viel irgendwo rum und es fährt ständig irgendjemand gegen und das ist dann einfach total egal.
Aber du fährst auch weitere Strecken schon mal mit dem Fahrrad, ne? Das könnte ja passieren.
Ja.
Wow. Und ist der Sport, ist das immer in dir drin gewesen oder ist das die Vernunft auch? Weil wir sind uns ja schon ein bisschen, wir sind uns doch ähnlich, aber der Sport hat mich nie, wir sehen die Welt aus relativ ähnlichen Augen, deshalb die Jungfrau am Anfang. Aber du hast das irgendwann kapiert, dass Sport gut ist. Das
dauert tut der Seele noch gut. Also das habe ich raus. Eigentlich ist das eine Zufallsentdeckung und auch wieder nicht.
Okay.
Also ich war in Sport schlecht in der Schule. Ich habe immer die Note gerettet, weil ich hinterher die Geräte abgebaut habe und irgendwie ein netter Typ war. Aber ich war total schlecht. Ja, ich konnte das alles nicht, so Geräteturnen und so.
Ja, ich war immer der Letzte auf der Bank. Also, dann nehmen wir den Keller noch.
Ich habe Fußball gespielt, natürlich.
Ja, okay.
Immer. Mhm. Muss man. In Berlin auch sowieso. Und dann, aber auch nicht besonders gut, glaube ich. Und als ich dann so eine Weile im Orchester war, habe ich Probleme gekriegt mit dem Bewegungsapparat. Also Rücken, unterer Rücken, Schultern, ist ja klar, Bass spielen, das ist echt anstrengend.
Viel stehen.
Muss ich wirklich sagen. Ja, oder auf diesem schiefen Stuhl. Und dann habe ich mal so Physiotherapie gemacht und dann sagte er, ja, geh doch mal vorher laufen. Geh mal laufen und dann machst du so ein paar Übungen. Mhm. Und da hat mir das so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich aber auch den seelischen Effekt gemerkt, dass du wirklich runterfährst und Dinge klarer siehst und also wie eine Art Meditation eigentlich, nur noch mit dem körperlichen Effekt, dass du halt abnimmst und irgendwie nicht verfettest, so rum gesagt. Aber dann habe ich so überlegt, ja Moment mal, aber ich habe ja als mit 16 und so habe ich ja Zeitungen ausgetragen. Und da bist du ja jeden Morgen 20 Kilometer Rad gefahren, also da, wo ich gewohnt habe.
Ja.
Also von 5 bis 7 bist du Rad gefahren morgens. Und dann war meine erste Reise zum Leidwesen meiner Mutter, bin ich mit dem Fahrrad von Saarbrücken, von Saarbrücken nach Biarritz gefahren. Also
mein lieber Mann.
Von Berlin raus mit dem Zug, weil du konntest ja nicht durch die DDR mit dem Rad. Und dann sind wir gleich bis Saarbrücken und das sind 1400 Kilometer.
Okay.
Und das alles ist ja nichts anderes als Ausdauersport.
Ja.
Und ich glaube, Ausdauersport, das war irgendwie so in mir drin.
Okay.
Dass das so mein Ding ist. Cool. Also jetzt nicht so Abenteuer, Ski, Slalom, gar nicht, sondern so dieses Gleichförmige und Distanzen. Und das fand ich immer toll eigentlich wahrscheinlich.
Super, also da warte ich noch, das muss ich wahrscheinlich im nächsten Leben bearbeiten, das Thema mit dem Sport, das bewundere ich echt an dir. Du hast gesagt hier, wir sind ja hier noch immer in der Philharmonie in unserem Klangreich und der Lars macht hier unsere Technik und der hat mir ein Stichwort geschickt. Ich soll dich noch unbedingt nach der Geschichte vom Fagottisten, der seine Wohnung renoviert hat und das erste Mal übt. Die Geschichte, ich kenne die nicht.
Als Berliner Geschichte. Also, ein Studienkollege von mir, Thilo Schneid, der hat Fagott studiert. Und das war ja immer schwer, in Berlin eine schöne Wohnung zu finden, gerade als Musiker auch. Und dann hat der eine Wohnung gefunden in Berlin, Wedding. Und die Wohnung war total verhunzt. Also das waren ja diese hohen Altbauwohnungen, 4,20 Meter Deckenhöhe zum Teil. Da konnte man schön diese Etagenfenster konnte man den oberen Teil mit Sperrholz vernageln und dann mit so einer Styropor-Deko zukleben und auch die Decke niedriger hängen, dass man nicht so viel heizen muss.
Ja.
Und das hat der alles mühevoll rausgerissen und die wunderschön diese Altbauwohnung renoviert und die Böden abgeschliffen. Und als er fertig war, klappte er den Fagottkoffer auf,
ja,
steckte seinen Fagott zusammen und spielte
ja.
Ding dong, ging's an der Tür.
Ja.
Da stand ein sympathischer junger Mann mit relativ viel Muskeln, Feinrippunterhemd, Tattoo und hat gesagt, das mit die Klarinette hört sofort auf. Und dann ist Thilo wieder ausgezogen.
Konnte er ihm das beibringen. Ja, wunderbar. Also
da, und das ist ja geblieben oft, wenn hier im Orchester einer was mit Klarinette sagt, dann geht ja mal so ein Raun und dann sagt immer einer, das mit die Klarinette hört sofort auf.
Wahnsinn, der Running Gag. Und dann sind wir auch wieder in Berlin, wo wir angefangen haben. Aki, vielen, vielen Dank für den kurzweiligen Nachmittag, das hat super Spaß gemacht. Und es waren wirklich auch neue Geschichten, obwohl wir uns ja seit 25 Jahren kennen. Also vielen, vielen Dank für den schönen Nachmittag.
Ich danke dir, Jochen.
Jo.
Ciao.
Ciao.